Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In guter Gesellschaft, dem Podcast der Schader-Stiftung. Mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin hier an der Schader-Stiftung und mit mir sitzt meine Co-Host an einem Tisch. Ganz herzlich willkommen.
Hallo, ich bin Valeria Elsässer.
Und wir haben eine tolle Gästin, Professorin, Doktorin Tanja Brühl.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Tanja Brühl ist Präsidentin der TU Darmstadt. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt internationale Institutionen und Friedensprozesse, hat aber auch interessanterweise Bio- und Sozialkunde auf Lehramt studiert. Da sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber und war anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Unis Duisburg und Essen, dem Institut für Entwicklung und Frieden in Duisburg und an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Sie hat promoviert in Politikwissenschaft in Frankfurt und hat dann auch als Juniorprofessorin für Friedens- und Konfliktforschung und bis 2019 als Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Institutionen und Friedensprozesse dort gearbeitet. 2025 wurde sie als Hochschulmanagerin des Jahres ausgezeichnet und ganz frisch seit April diesen Jahres ist sie Sprecherin der Rhein-Main-Universitätsallianz. Und heute sprechen wir ganz viel über all diese Dinge teilweise, ein bisschen stärker, ein bisschen weniger stark. Und uns interessiert zu Beginn immer eine Sache ganz besonders.
Ganz oben auf dem Schreibtisch.
Willkommen im Einstiegssegment. Das ist die sogenannte Schreibtischfrage, in der ich frage, was liegt denn gerade auf Ihrem Schreibtisch oder im übertragenen Sinne, womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell, was ist ganz oben auf der Tagesordnung?
Ganz oben auf der Tagesordnung ist das Thema Kooperation in ganz verschiedener Dimension. Also Kooperation im Rahmen der Rhein-Main-Universitätsallianz ist ja schon gefallen als Stichwort. Das ist ein Zusammenschluss der Universitäten Mainz, Frankfurt und Darmstadt, den es schon seit über 10 Jahren gibt oder sogar noch länger zurück, je nachdem, wie man es zählt. Und wir intensivieren gerade unsere Zusammenarbeit im Rahmen auch der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder und drücken uns arg die Daumen, dass wir am 2. Oktober ausgewählt werden und damit die Rhein-Main-Allianz zu einer exzellenten Allianz, exzellenten Region wird. Da heißt es Daumen drücken. Aber Kooperation heißt auch für mich Kooperation mit der Wirtschaft. Ich war vorgestern beim Tag der Industrie in Berlin, war am Tag davor beim University Future Festival. Da geht es um die Kooperation mit anderen Hochschulen, das voneinander lernen. Mhm. Wir sind eine vernetzte Universität als TU Darmstadt und auch eine vernetzende Universität. Das heißt, Netzwerke sind uns wichtig und deswegen oben auf dem Schreibtisch in einer virtuellen Form. Ich habe einen papierlosen Schreibtisch, oder weniger. Der liegt halt da das iPad und steht der Rechner. Ist immer wieder die Kooperationsfrage.
Okay.
Super, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, die sich wahrscheinlich noch herauskristallisieren wird, wie sich Uni verändert hat und wie sich generell einfach auch Präsidentin oder Präsident einer Hochschule zu sein, verändert hat. Mich interessiert zu Beginn aber vor allem auch immer so ein bisschen, wie die Personen, die hier sitzen, zu ihrer Berufung, zu ihrem Beruf gekommen sind. Sie sind ja eigentlich Lehrerin. Wie kam denn dieser Shift vom Lehramt zur Hochschulleitung? Ist das was organisch passiert ist oder ist das was, wo man aktiv darauf hingearbeitet hat?
Also hätten Sie mich gefragt, in der Mitte meines Studiums, wo es hingeht, hätte ich gesagt, ich werde Lehrerin an einem Gymnasium. Das war das, was mich interessiert hat. Ich habe immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet und finde Lernbeziehungen und Lernen was ganz Wunderbares. Also ich lerne für mein Leben gerne. Und das kann ich hier als Präsidentin auch tun, aber ich versuche vor allem dazu beizutragen, dass insgesamt Lehr-Lern-Settings einen guten Ort haben. Ganz konkret, ich habe Lehramt an Gymnasien studiert mit diesen beiden Fächern, eigentlich ein bisschen auch aus der Not heraus. Ich wollte gerne 88 was studieren in Richtung Nachhaltigkeit. Das gab es in der Zeit im deutschsprachigen Umfeld noch nicht und habe deswegen meine eigene Interdisziplinarität mir gebaut. Habe dann festgestellt, dass ich wirklich mit viel Leidenschaft Biologie studiert habe, aber für eine, in Anführungsstrichen, echte Biologin viel zu ungeduldig bin im Labor. Da muss man sehr genau und sehr geduldig arbeiten. Und ich glaube, das politikwissenschaftliche Arbeiten liegt mir näher. Ich habe mich sehr immer dafür interessiert, was passiert in der Weltpolitik. Mein Schwerpunkt war immer internationale Politik. Und so habe ich dann am Ende meines Studiums gesagt, ach, eine Promotion könnte ich ja noch machen und dann kam das eigentlich so Schritt für Schritt. Nach der Promotion war wirklich zufälligerweise zu dem Moment eine Juniorprofessur ausgeschrieben zwischen der damals noch HSFK, heute PRIF, dem Peace Research Institute Frankfurt und der Goethe-Universität im Bereich der Friedenskonfliktforschung. Und ich hatte diese Anzeige gelesen, dachte, das müsste meine Professur sein. Und sie ist es auch geworden. In die Hochschulleitung bin ich gekommen, nachdem ich erst Studiendekanin in einem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften war. 10.000 Studierende, also andere würden das Universität nennen. In Frankfurt ist es halt ein Bereich. Und ich habe als Studiendekanin schon gemerkt, dass das Gestalten von Prozessen und das Ermöglichen und gemeinsam zur besten Lösung zu kommen, etwas ist, was mir liegt, sowohl Spaß macht, wie auch zu merken, das gelingt ganz gut. Dann wurde ich angesprochen, ob ich Vizepräsidentin werden möchte. Dann hat mich eine Personalagentur angesprochen, ob ich in Darmstadt meinen Hut in den Ring werfen möchte. Das habe ich nach einem kurzen Gespräch mit der damaligen Findungskommission sehr gern gemacht. Ich habe mich, das klingt jetzt sehr emotional und ist es auch, ich habe mich ein bisschen in diese Universität verliebt und dachte, ja, das probiere ich mal aus und jetzt bin ich in der zweiten Amtszeit.
Toll. Was macht denn die TU Darmstadt so liebenswert, wenn ich reinhaken darf?
Das sind verschiedene Sachen. Also zum einen ist es für mich der Punkt des interdisziplinären Arbeitens. Mhm. Viele Hochschulen schreiben sich das auf die Fahnen und haben aber eigentlich wenig Erfahrung damit. Und interdisziplinäres Arbeiten ist ja sehr voraussetzungsvoll. Man braucht starke Disziplinen und man braucht die Haltung, dass man sich von der eigenen Sprache auch ein wenig löst, zuhört und auf eine andere Disziplin zugeht. Und als ich dann gelernt habe, dass es hier schon die Tradition gibt, und zwar schon über Dekaden interdisziplinär zu arbeiten, hat mich das sehr angesprochen. Das andere ist etwas eher im kulturellen Bereich, Organisationskultur. Ich erlebe die TU Darmstadt als eine Hochschule, in der wir sehr stark auf Augenhöhe miteinander interagieren. Die Türen sind prinzipiell eher offen. Kooperation ist gewünscht. Und es ist sehr pragmatisch. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze und was mir auch einfach Freude macht.
Schön. Ich stelle es mir total herausfordernd und auch total erfüllend vor, so eine Hochschule zu leiten. Diese Auszeichnung, die Sie jetzt letztes Jahr erhalten haben als Hochschulmanagerin des Jahres, was bedeutet das für Sie? Bedeutet das auch eine Art Shift in eine Richtung, wie Hochschulleitung heute anders auszusehen hat? Haben Sie sich gedacht, ja, Sie können das gut nachvollziehen, diese Entscheidung, und das ist Ihre Mission, so möchten Sie das weiterführen? Was muss Hochschulleitung heute leisten können? Was machen Sie richtig?
Ich habe aus der Laudatio gelernt, dass es für die Entscheidungskommission, und es werden ja, ich erkläre vielleicht erstmal den Prozess, es werden von CHE und der Zeit, also vom Zentrum für Hochschulentwicklung und der Wochenzeitschrift Die Zeit, werden 40 Personen angeschrieben, von denen man den Eindruck hat, da passiert was Spannendes an der Hochschule von außen. Und die beiden Institutionen führen dann Interviews schriftlich mit verschiedenen Mitgliedern der Hochschulen. Man selbst darf auch einen Fragebogen abgeben und dann tagt eine Kommission und es gibt dann eine Shortlist mit 6 Personen und am Schluss eine Auszeichnung. Und ich war jetzt schon zum dritten Mal in der letzten Runde, habe mich total gefreut und sehe das, und das habe ich auch bei der Verleihung der Auszeichnung gesagt, ich sehe das an als einen Teamerfolg. Also wir an der TU Darmstadt stehen als Präsidiumsteam gemeinsam dafür da, mit einer klaren Ressortzuständigkeit, dass wir die Vielfalt an Themen, die eine Hochschulleitung heute zu bewältigen hat, gemeinsam meistern. Wir haben jeden Donnerstag eine Präsidiumssitzung, in der wir zum einen uns wechselseitig updaten, in der wir sehr genau abwägen, welche Entscheidungen wir treffen, welche wir auch gemeinsam tragen möchten. Und das ist für mich insofern etwas Neues, als ich das als Vizepräsidentin so nicht erlebt habe. Das war auch fairerweise jetzt ja schon 8 Jahre her, aber dennoch habe ich den Eindruck, Hochschulleitung verteilt sich auf mehrere Schultern, auf eine gemeinsame Verantwortung und auch hier wieder das Prinzip Augenhöhe. Also ich nehme die Vizepräsidentin und Vizepräsidenten, den Kanzler oder auch den Chief Communication Officer nicht wahr als eine mir zuordnende Arbeitsebene, sondern wir sind ein Team und gemeinsam als Team versuchen wir, bestmögliche Lösungen zu finden.
Sie haben ja gerade schon selbst gesagt, Sie sind in der zweiten Amtszeit und Herausforderungen habe ich gerade schon angesprochen. Sicherlich eine der spannendsten und irgendwie auch ermüdendsten und ernüchterndsten Herausforderungen ist der Hochschulpakt. Da gab es aufgrund dessen auch in der jüngsten Vergangenheit sehr 2 Institutsschließungen, die Ihnen, wie ich das auch der Presse und Ihnen selbst entnommen habe, auch gar nicht leicht natürlich vonstatten gehen. Wie gehen Sie da in diesem Team, was Sie gerade erwähnt haben, wie gehen Sie damit um? Also was hat das mit der Uni, aber vielleicht auch mit Ihnen gemacht? Wie blicken Sie darauf zurück?
Also zum Ersten möchte ich ein bisschen richtigstellen. Ja, geschlossen haben wir das Institut für Sportwissenschaft und haben die beiden Professoren, die weiter auch tätig sind an der TU, in anderen Fachbereichen angesiedelt. Aber das Institut ist geschlossen und das halte ich nach wie vor für falsch, aber ich halte es für die richtige Entscheidung in der Situation. Das andere, die Geowissenschaften, haben wir mit den Umweltingenieurwissenschaften in einer verkleinerten Form zusammengeführt, weil wir auch von anderen internationalen und technischen Universitäten und auch in Deutschland gesehen haben, dass hier häufig nochmal Synergien gehoben werden, wenn die Personen zusammenkommen und wirklich tagtäglich in einem Institut sind oder in einem Fachbereich sind. Der Hochschulpakt ist wirklich eine Herausforderung, gleichwohl, das ist ein Stück weit an der TU Darmstadt schon fast die Vergangenheit, weil wir sehr, sehr schnell uns entschieden haben, erstens, das ist ein dreijähriges Projekt, welches uns das Land Hessen oktroyiert. Das ist der Wunsch der hessischen Landesregierung, dass die Hochschulen kleiner werden. Explizit mehrfach so gesagt worden, auch von unserem zuständigen Minister. Und wir setzen dieses Kleinerwerden als eine Kürzung um 10% um, indem wir sowohl zentrale Einschnitte vorgenommen haben, das sind die Geowissenschaften und die Sportwissenschaften, wie auch alle Fachbereiche und alle dezentralen und zentralen Verwaltungseinheiten gebeten haben, uns auch Kürzungskonzepte vorzulegen. Im Präsidium gab es eigentlich drei Phasen. Die erste Phase war das Aufbäumen gegen den Hochschulpakt. Wir haben wirklich auf allen Ebenen versucht, nochmal deutlich zu machen, dass wir diese Entscheidung für falsch halten. Falsch halten für alle Hochschulen in Hessen. Wo kommt denn die Innovation in der Gesellschaft, die Innovation in der Wirtschaft her? Die kommt aus den Hochschulen. Das heißt, wer an Hochschulen kürzt, kürzt an der Zukunft. Die zweite Phase war, als wir einsehen mussten, dass wir auf verlorenen Posten gekämpft haben. Es war dann die Frage, wie setzen wir den Prozess auf? Und wir haben uns im Unterschied zu den anderen hessischen Hochschulen dazu entschieden, das sehr schnell zu machen und sehr transparent zu machen und sehr viel Kommunikation einzubeziehen. Also wir hatten im letzten Quartal des letzten Jahres ganz viele Gespräche, um immer wieder zu klären, wo stehen wir. Wir hatten Sondersenatssitzungen, Sondersitzungen des Hochschulrates, um immer wieder mit darüber zu ringen, was die beste Option ist. Und da sind wir auch natürlich von Seiten des Präsidiums von einer ursprünglichen Position zu einer anderen gekommen, weil wir kluge Argumente gehört haben. Aber nochmal, die Entscheidung ist eine, die wir unter normalen Umständen nie getroffen hätten. Sie kam von außen. Und ich muss sagen, was mich neben der finanziellen Kürzung sehr, sehr umtreibt, ist die Frage von Wissenschaftsfeindlichkeit in Deutschland, aber auch weltweit. Wir wissen vom Academic Freedom Index, dass in 49 Staaten die Wissenschaftsfreiheit abnimmt, auch in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz. Und das macht mir große Sorgen, zu sehen, wo stehen wir in Bezug auf Wissenschaftsfreiheit, wo stehen wir in Bezug auf Demokratie. Wenn wir jetzt die anstehenden anstehenden Landtagswahlen ansehen, das macht mir schon sehr große Sorgen.
Hilft Ihnen, das frage ich mich, Ihre Leidenschaft für Friedens- und Konfliktforschung, für Politikwissenschaft in diesem Job, vielleicht auch gerade bezogen auf diese Thematiken weiter? Können Sie Prozesse dadurch besser verstehen oder vielleicht sogar besser handeln?
Was mir hilft, was ich mitgenommen habe aus der Friedenskonfliktforschung, ist erstens das Prinzip der Allparteilichkeit. Es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt nicht die objektive Wahrheit, sondern aus der Perspektive der einzelnen Akteurinnen und Akteure gibt es immer den Moment, dass man es so verstanden wird, das ist das Richtige. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass alle ihre Positionen auch vorstellen können, dürfen und den Raum dazu haben. Also das habe ich da schon mitgenommen, wirklich ganz klassisch aus Mediation für AnfängerInnen oder so. Also das war, als ich früher noch gelehrt habe, ein Bereich, den ich immer wieder sehr gerne in Seminaren auch aufbereitet habe. Für Mediatoren oder Mediatorinnen ist das so ein Moment, dass man sich in diese Allparteilichkeit hineinversetzt. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist der Konfliktbegriff überhaupt. Also zu sagen, Konflikte sind was völlig Normales. Es gibt Positionsdifferenzen, immer und überall. Und das ist an sich nichts Schlechtes, sondern wir müssen uns in Anführungsstrichen nur darüber verständigen, wie wir uns über die Konflikte unterhalten. Dass es friedlich ist, ist logisch an der Hochschule, aber es ist ja auch die Frage, wie viel Wertschätzung ist dabei, wie viel Raum wird für andere dagelassen. Und insofern glaube ich, dass sowohl der Konfliktbegriff wie auch der Zugang über die Allparteilichkeit mir helfen in meinem Alltag.
Jetzt ist die
alles gut. Nee, ich wollte nur fragen, fehlt Ihnen die Lehre und Forschung?
Ja.
Was genau vermissen Sie denn da am meisten?
Also wir leben ja, ich fange mal mit der Forschung an, wir leben ja in Zeiten, die mich auch mit großer Sorge erfüllen, wenn ich mir die geopolitische Situation ansehe. Wir haben nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes schon mal über die neue Weltunordnung gesprochen und über die geopolitischen Spannungen. Schon damals war die Frage, was macht China, was machen die USA, was macht Russland? Die Sorge treibt mich weiter um, wie sieht eine neue Stabilität aus und welche Rolle spielt Kooperation in dieser Stabilität, weil man ja im Moment sieht, dass das Völkerrecht von einigen Staaten sehr, sehr selektiv ausgeführt wird. Da ich früher zur Kooperation und zu den Vereinten Nationen gearbeitet habe, hätte ich große Lust, das ein oder andere Hintergrundgespräch zu führen und dazu zu publizieren. Aber das ist einerseits zeitlich nicht denkbar und andererseits geht das auch von der Rolle her nicht. Okay, ich bin Universitätspräsidentin. Ich habe das ganz kurz nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands in einer Podiumsdiskussion mal gesagt, dass ich nur meine Privatmeinung sage und mich klar positioniert. Und das war aber in der Hochschule dann ganz schnell um, dass ich eine politische Äußerung getätigt hatte. Die war jetzt ja nicht schwierig, weil es ist einfach völkerrechtswidrig gewesen und ist es weiterhin. Aber da habe ich gemerkt, dass selbst wenn ich glaube, dass ich meine Rollen sehr klar habe, die anderen Seiten nicht immer die Rollen so klar haben. Ja, und in der Lehre vermisse ich das Lernen. In der Interaktion mit den Studierenden habe ich viel gelernt, sowohl in der Fachlichkeit, im Bachelorstudium, wenn die vermeintlich ganz doofen Fragen gestellt werden, sind das ja meistens Fragen, die sehr stark an Grundkonzepte gehen. Und im Masterstudiengang, den ich initiiert habe, internationale Studien, Friedens-Konfliktforschung vor langer Zeit, in diesem Studiengang kommen europaweit die besten Studierenden nach Darmstadt, Frankfurt und ans Priff. Deswegen habe ich viel gelernt. Da gibt es Menschen, die eine tolle regionale Expertise haben, die ich überhaupt nicht hatte. Ich habe aber auch von den Absolventinnen und Absolventen gelernt. Also wenn Sarah Nanni als Bundestagsabgeordnete Jahre später mir sagt, also entschuldigen Sie, Frau Brühl, so richtig über geopolitische Kriege haben wir nicht gesprochen, muss ich mir an die eigene Nase fassen und sagen, ja, ich habe damals gedacht, dass diese Zeit vorbei ist und ich habe mich leider fürchterlich geirrt. Also ich vermisse Forschung und Lehre und habe aber einen ganz wunderbaren Job. Es war ja eine bewusste Entscheidung, einen Jobwechsel vorzunehmen.
Man kann
ja
Sachen trotzdem vermissen, auch wenn man das, was man gerade macht, gerne macht.
Ganz genau.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, zu der Wissenschaftsfeindlichkeit. Das ist ja jetzt das ist schon eine Art Konflikt, aber auf einem ganz anderen Level, weil man ja auch teilweise mit einfach quatschigen Argumentationen zu tun hat. Wie kann die Hochschule sich dazu positionieren oder wie gehen Sie damit um? Kann man dem Ganzen überhaupt begegnen? Was ist da die Strategie, die man fahren könnte oder die vielleicht von Ihnen sogar schon gefahren wird?
Für mich geht die Wissenschaftsfeindlichkeit ganz eng einher mit der Frage der Bedrohung der Demokratie. Wir haben ein Grundgesetz, in dem die Wissenschaftsfreiheit verankert ist. Ich bin als Beamtin und auch unsere demokratische Herrschaftsform. Ich habe als Beamtin mein Eid auf das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Hessens geschworen und sehe es als meine Aufgabe an, deswegen das Grundgesetz zu verteidigen gegenüber jeglichen Angriffen, die es gibt. Und das heißt für mich, aber auch für das Präsidiumsteam, dass wir uns ja zum Thema Demokratie und Wissenschaft sehr früh geäußert und positioniert haben mit einem Banner, welches lange bei uns am Schloss hing. Demokratie braucht Wissenschaft, Wissenschaft braucht Demokratie. Wir haben uns immer gefragt, wann hängen wir das ab, weil es wurde ja irgendwann so ein bisschen vergilbt und riss so aus. Und es gab aber, es fiel uns wirklich schwer, weil es gibt fast täglich unsägliche kleine Anfragen, die nur darauf zielen, kleine Anfragen sind aus den Parlamenten des Bundestags oder des Landtags, die nur darauf abzielen, Sand in das Getriebe des Wissenschaftsbetriebs zu streuen. Das finde ich sehr ärgerlich.
Verstehe. Ja, muss man da resilient sein? Sind Sie resilient?
Wir sind als autonome Universität, erste autonome Universität Deutschlands, resilienter als die anderen und doch zugleich verwundbarer. das sogenannte Gesetz der TU Darmstadt, damit ist auch TUD abgekürzt. Das TUD-Gesetz gibt uns eine Autonomie, aber dieses Gesetz ist befristet auf 2 Jahre. Und wenn es keine Mehrheit findet im Landtag, würde es auslaufen. Das macht mir auch große Sorge und so sind wir im Moment auch im Gespräch mit der Landesregierung. Wir wünschen uns, dass das TUD-Gesetz entfristet wird, denn dass die Autonomie ein Erfolgsfall ist, sieht man, wenn man es wirtschaftlich ansehen möchte, schlechtweg an unseren KPIs. Also wir haben 2 Exzellenzcluster, wir sind sehr stark in der Forschung, pro Professur die drittmittelstärkste Universität Hessens. Wir haben als einzige hessische Hochschule die Studierendenzahlen gehalten. Wir haben jetzt das erste Unicorn, also die erste Ausgründung, gerade ja ausgespielt mit Focused Energy. Also es läuft top und ich weiß noch nicht so genau, warum die Landesregierung noch zögert, den so naheliegenden Schritt zu tun und uns zu helfen, resilient zu bleiben.
Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, was bedeutet autonome Hochschule? Vielleicht habe ich da nicht meine Hausaufgaben gemacht, aber das finde ich schon ganz interessant, weil ich diesen Begriff jetzt zum ersten Mal höre. Ja. Ist das ein Hessen-spezifischer? Also ich selber wohne in Baden-Württemberg und habe an der Uni Heidelberg studiert, aber ist das ein Hessen-spezifischer Begriff? Ist das ein bundesweiter Begriff? Ist das, also wie... Was genau bedeutet dieses Konzept?
Das Konzept bedeutet wirklich deutschlandweit, dass man besondere Rechte hat, eigenständig zu agieren. Okay. Es kommt aus dem Jahre 2005 und mein Vorgänger Jan Börner hat das erstritten, erzielt in Hessen. Einige der Dinge, die wir als autonome Universität machen können, können inzwischen viele. Wir können unsere Professuren selbst aussuchen. Wir haben ein Berufungsrecht. Das muss also nicht erst in die jeweilige Landesregierung zum Minister zur Unterschrift, sondern wir machen diese Prozesse selbst. Wir wählen selbst unsere Studierenden aus, haben da die eigenen Satzungen. Wir konnten im Bereich Exchange, also das, was andere Transfer nennen, uns ist immer der Austausch wichtig, Exchange, das System von IP for Shares sehr früh auch etablieren, weil wir einfach eigenständig uns die Regeln setzen können. Und ganz wichtig, und ich glaube, man sieht es in Darmstadt, wir haben eine Bauautonomie. Das heißt, wir können entscheiden, wann wir was bauen, solange wir Geld haben. aber deswegen sehen unsere Gebäude an der TU Darmstadt besser aus als die von anderen, weil wir schlichtweg schneller sind, als es eine große hessische oder andere Landesbehörde sein kann. Ja. Die Baukosten schnellen in einem Maße in die Höhe, da wird einem ganz schwindlig bei. Und deswegen ist Zeit wirklich ein Gewinn an Geld an der Stelle. Und wir sind sehr schnell im Bauen und das ist die vierte Dimension sozusagen.
Okay, voll spannend. Danke. Super interessant. Also alle Facetten kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Super spannende Frage. Wir tauchen noch ein bisschen tiefer ein, würde ich sagen.
Der springende Punkt.
Genau, und zwar in mein Segment, in mein Recherchesegment, den springenden Punkt, wo ich mich mit Ihrem Werdegang auseinandergesetzt habe. Und Sie haben einen sehr facettenreichen Werdegang. Es war sehr schwierig für mich, einen springenden Punkt festzulegen. Und da ich aber selber im vergangenen Jahr meinen Master abgeschlossen habe und natürlich im Zuge der Masterarbeit mich auch mit KI-Nutzung in der Hochschullehre befassen musste, wollte ich Sie eben zu Ihrem Verhältnis zu KI im Hochschulkontext befragen. Und zwar in der Pressemitteilung zu Ihrer Nominierung zur Hochschulmanagerin des Jahres 2025 schreibt das Zentrum der Hochschulentwicklung, Tanja Brühl ist maßgeblich zu verdanken, dass die hessischen Hochschulen im Zentrum für künstliche Intelligenz, Hessian AI, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ihre Kräfte gebündelt haben. Die Jury sieht in ihr eine Vorreiterin im verantwortungsvollen Umgang mit KI. Und meine Frage wäre, was bedeutet für Sie persönlich ein verantwortungsvoller Umgang mit KI im Hochschulkontext und wie wird KI die Hochschulausbildung aus Ihrer Sicht in Zukunft verändern? Also eine sehr große Frage, aber vielleicht können Sie ja ein paar Gedanken teilen.
In der Tat eine sehr große Frage, die ich in 3 Teile unterteilen möchte. Erstmal, was ist Hessian AI? Völlig richtig ausgesprochen. Eine Initiative der vorangegangenen Landesregierung, die sich dazu entschieden hat, insgesamt 20 neue Professuren zu etablieren in Hessen für die Forschung zu und an KI. Wir als TU Darmstadt haben die Sprecherschaft an der Stelle. 9 der Professuren sind auch bei uns. Warum? Weil schlichtweg die Expertise schon da war. Wir haben ja auch ein Exzellenzcluster. Das ist dann schon der zweite Punkt. Wir sind, zum ersten Punkt. Hessian AI ist etabliert worden unter der Leitung von Mira Messini und Christian Kersting, die auch die fachlichen Input gegeben haben. Und auch da an der Stelle sehe ich mich als Ermöglicherin. Also ich habe in enger Abstimmung mit den beiden Und ich glaube auch mit ganz vielen nervigen Fragen, was ist denn jetzt KI genau und wie funktioniert das und was ist der Algorithmus? Also ich habe unfassbar viel gelernt und bin sehr dankbar für deren Geduld. Haben wir es geschafft, ein virtuelles Zentrum aufzubauen, was aber auch wirklich Büroräume hier bei uns in Darmstadt hat. Reasonable AI ist der Name von unserem Exzellenzcluster hier in Darmstadt. Das ist also einer der Top-Orte der Spitzenforschung in Deutschland, bei dem es darum geht, eine neue und bessere KI zu etablieren. Das bezieht sich sowohl auf die Daten, dass wir mit guten Daten arbeiten und nicht den starken Bias in den Daten haben, wie das bei anderen Dingen ist. Ich bin auch sehr froh, dass Christian Kersting bei SOFI mitarbeitet, die mit einer anderen, versucht mit gerechteren Daten zu arbeiten. Es bezieht sich aber auch darauf, wie Algorithmen so funktionieren können, dass sie nicht ganz so viel Elektrizität brauchen. Wir wissen ja, die großen Rechenzentren ziehen wirklich die Energie. Und es bezieht sich aber auch darauf, wie können Bildungsunterschiede, und damit komme ich zur dritten Dimension, Studium, Lehre, wie kann KI Bildung nochmal ermöglichen? Also Lernen funktioniert immer von Menschen miteinander und untereinander. Aber über Learning Analytics kann ich mir zum Beispiel anschauen, in welchen Bereichen habe ich Schwächen, könnte noch was aufholen. Ich könnte jetzt für mich sagen, das war im Studium eine Zeit lang die Statistik, da habe ich vielleicht noch die Extraschleife gebraucht. Und dann zu sagen, okay, dann nehme ich mir ein Tool und das gibt mir quasi einen individualisierten Lernweg, wie ich weiterkomme, finde ich super. Wir haben auch jetzt in Darmstadt ein Modell, dass es KI-generierte Tutorinnen gibt, die einfach auch nochmal auf diesem individuellen Lernweg mithelfen. Das finde ich deswegen wichtig, weil wir in den großen Massenveranstaltungen und in der Informatik fangen immer 600 junge Menschen pro Jahr an. Wir können nicht jeden und jede im ersten Semester individuell betreuen. Dann nehmen wir doch einfach ein Werkzeug und helfen uns ein bisschen dabei.
Jetzt muss ich aber doch nochmal kritisch nachfragen, weil das vor allem, und das verstehe ich auch, positive Aspekte sind, die KI ermöglichen kann, eben auch was individuelle Bildung angeht etc. Was sind denn die Herausforderungen, die Ihnen Sorgen machen in Bezug auf KI und Hochschullehre? Oder die Sie dann eben auch in der Zukunft sehen, weil wenn ich eben aus meiner Studierendenperspektive zum Beispiel die Masterarbeit geschrieben hatte und gemerkt hatte, das ist jetzt meine persönliche Meinung zur Universität Heidelberg, aber dass es da, was die Regulierung von KI-Nutzung angeht, keine klaren Vorgaben gab von Seiten der Universität oder teilweise von Seiten der Fakultäten, was halt zu immenser Verunsicherung bei den Studierenden geführt hat beispielsweise. Also ChatGPT kam im Jahr 2023 raus und im Jahr 2024, 2025 gab es teilweise noch keine einheitlichen Regeln an den Universitäten. Und das habe ich schon als große Herausforderung auch empfunden. Deshalb wollte ich fragen, was sind denn die Fallstricke sozusagen, die Sie sehen? Und wie möchten Sie auch als TU Darmstadt damit umgehen?
Also die große Herausforderung haben Sie benannt. KI revolutioniert sich ja fast täglich, stündlich. Und deswegen unser Wunsch, den auch ich verspüre, zu sagen, ach, wir haben eine Regel und die ist jetzt für die nächsten 10 Jahre gültig, das werden wir nicht einhalten können. Und deswegen geht es für uns ganz stark in der Lehre darum zu sagen, und das ist auch über Richtlinien verankert und auf der Homepage zu finden, dass es auch darum einen bewussten Umgang mit KI geht. Also es spricht ja nichts dagegen, wenn ich die erste Recherche zu einem Thema auch über einen Agenten, ich lasse jetzt mal weg, welcher, also natürlich den wir an der TU Darmstadt für unsere Studierenden und Mitarbeitenden haben, da gibt es einen eigenen, ich weiß nicht, ob alle den nutzen, dass ich den ersten Schritt der Recherche so mache. Und dann geht es aber auch darum, dass ja Studierende dann gesuchte Absolventinnen und Absolventen sind, wenn sie in der Lage sind, Dinge einzuordnen, kritisch zu denken, im Team zu arbeiten und so weiter. Also auch da hatte ich gerade gestern Abend mit Wirtschaftsvertretern sehr spannende Diskurs darüber, was brauchen Absolventinnen und Absolventen heute. Ich habe immer die Gespräche begonnen mit dem Hinweis, schnell Wissen zu sammeln, das macht heute KI für uns, das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben alle, mit denen ich da gesprochen habe, gesagt, ja, wir brauchen die Fähigkeit zur Einordnung, die Fähigkeit, mit den Fakten umzugehen. Denn das kann die KI jetzt noch nicht.
Okay. Super interessant. Wir sind schon fast am Ende angekommen bei unserem kleinen Podcast. Wir möchten gegen Ende immer noch wissen von unseren Gästen, wo sie sich spielerisch oder auch mit viel Freude und vielleicht abseits der gängigen Fachliteratur über ihre Themen informieren. Also ob es einen speziellen Medientipp gibt, einen speziellen Podcast, den sie lieben, den sie verfolgen, wo sie sich informieren, ob es einen TikTok- oder Instagram-Kanal gibt, sowas in die Richtung. Können Sie da eine Empfehlung aussprechen?
Also ich muss jetzt was ganz Schreckliches sagen. Ich bin sehr gerne hier, ich bin auch gerne in anderen Podcasts, aber ich höre keine Podcasts, ich weil
das,
ich nicht...
Das fühle ich
wirklich.
Ja, ja, genau.
Es muss kein Podcast sein, es darf auch eine Zeitschrift
genau,
oder
mir
eine Zeitung
fehlt
sein.
Oder der,
kann auch ein Buch sein.
Mir fehlt der Ort, an dem ich gut Podcasts höre. Mhm. Ich fahre viel Fahrrad, da muss ich mich aufs Radeln konzentrieren.
Beim Zugfahren auch nicht.
Beim Zugfahren arbeite ich oder wenn ich richtig müde bin, schlafe ich. Also
das Putzen ist ja so der Klassiker.
Genau.
Aber auch da putze ich einfach.
Also, ja, genau. Es gibt so Momente, wo ich denke, es ist auch mal ganz gut, den Kopf auszulassen. Deswegen, Entschuldigung, kein Podcast.
Das ist in Ordnung.
Ich informiere mich auf der einen Seite ganz, ganz klassisch über Zeitungen und Fachzeitschriften, die logischerweise jetzt alle im PDF da sind. Das hat sich verändert von den klassischen Zeitschriften für internationale Politik eher zu Fragen, auch die Leadership und Culture und ähnliche Dinge ansprechen. Das ändert sich aber auch sehr stark, je nachdem, welches Thema bei mir ganz oben auf ist. Und es gibt ein Medium, was Sie nicht benannt haben, das sind die Menschen. Ich lerne am meisten im Austausch mit anderen, nehme mir gerne auch Zeit, andere Führungsmodelle mir anzusehen, andere Schwerpunkte zu lernen, sei es in ganz formellen Netzwerken wie der Hochschulrektorinnenkonferenz und sei es aber auch in kleinen geschützten Räumen, wo man sich mit Kolleginnen austauscht. Das ist für mich der Lernort, weil ich da zur Reflexion sehr angeregt bin.
Das ist ein guter Medientipp, den hatten wir noch nicht bisher.
Das ist richtig gut. Sinn, dass man im Austausch mit anderen Menschen sich selber kennenlernt und auch so Informationen bekommt, die so nicht in einem Medium festgehalten werden können. Ja.
Entweder oder.
Okay, dann würden wir ins Ausstiegssegment gehen. Und zwar spielen wir am Ende immer noch entweder oder. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Joker.
Wir haben uns jetzt meistens auf zwei geeinigt, weil das irgendwie uns immer so leid getan hat, dass die Leute immer da
Aber wir nennen zwei Dinge, die mehr oder weniger im Gegensatz zueinander stehen oder ein Spannungsfeld darstellen und sie müssen sich dann für eins von beidem entscheiden. Magst du anfangen?
Du darfst gerne.
Okay, dann Forschung oder Hochschulmanagement, etwas, was wir schon vorhin kurz angesprochen hatten.
Beides geht wahrscheinlich nicht, dann sage ich Hochschulmanagement.
Zwei Joker haben Sie.
Genau. Nee, ich sage Hochschulmanagement, weil das mache ich jetzt gerade mit viel Leidenschaft in meiner zweiten Amtszeit.
Biologie oder Politikwissenschaft?
Oh, schwer. Politikwissenschaft, weil ich in dem Bereich promoviert wurde und auch als Professorin gearbeitet habe.
Konsens oder klare Entscheidung?
Klare Entscheidung. Theorie? Das kann auch heißen, dass wir vorher den Konsens hergestellt haben.
Okay.
Theorie oder Praxis?
Es gibt keine Praxis ohne Theorie.
Ist ein bisschen Cop-out gewesen, aber das ist okay. Interdisziplinarität oder fachliche Tiefe?
Joker, das eine geht nicht ohne das andere.
Ich glaube, wir haben nur Joker-Fragen, wenn ich jetzt so da drauf gucke.
Jetzt, wo ich da nochmal drauf gucke, denke ich mir so, ja gut.
Dann geben Sie mir noch fünf Joker. Eine noch
KI als Chance oder als Risiko?
Als Chance.
Wettbewerb oder Kooperation? Ich glaube, da kennen wir die Antwort.
Kooperation. Durch die gewinnen wir nämlich den Wettbewerb.
Wissenschaft lieber erklären oder zuhören?
Für mich persönlich zuhören, in meinem Job erklären.
Langfristige Vision oder kurzfristige Lösungen?
Langfristige Vision.
Auch ein bisschen vorhersehbar die nächste Frage bei mir. Universität als Elfenbeinturm oder als gesellschaftliche Akteurin?
Ganz klar gesellschaftliche Akteurin.
Mut oder Vorsicht?
Mut.
Internationalität oder regionale Verankerung?
Beides. Joker Nummer zwei. Das hatten wir noch nicht. Wir sind ja eine europäisch-technische Universität, sind in UNITE, einem europäischen Universitätsverbund, super wichtig für mich.
E-Mail oder persönliches Gespräch?
Durfte ich fünf Joker haben, weil das kommt auf die Situation an.
Wir sind halt mal.
Das kommt immer auf die Situation an, aber es gibt ja manchmal eine persönliche Präferenz. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich rufe lieber an. Als
was?
Eine WhatsApp, ja.
Wirklich?
Immer. Klärt man Dinge 10-mal schneller.
Man klärt Dinge schneller, aber manchmal habe ich ja auch die Aufgabe, Informationen weiterzugeben. Und das finde ich per E-Mail besser, weil das kann man
strukturiert
jeder und jede in ihrem Tempo lesen. Ja.
Das ist ein guter Punkt.
Dazu passt auch ein bisschen die nächste Frage. Struktur oder Improvisation?
Improvisation.
Auf die nächste Frage haben wir wahrscheinlich auch schon die Antwort. Buch oder Podcast?
Buch.
Hörsaal oder Konferenzbühne?
Beides nicht, weil beides hat mir zu wenig Interaktion.
Okay. Und stattdessen gibt es eine Alternative?
Seminarraum, Interaktion, Austausch.
Okay. Das ist eine gute Antwort. Und zu allerletzt Frankfurt oder Darmstadt?
Darmstadt. Ich bin mit viel Herzblut hier Präsidentin.
Schön. Toll. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Ich habe noch eine ganz kurze Rausschmeißerfrage. Die hat so ein bisschen damit zu tun, über den Kontext, wie wir als Schaderstiftung natürlich auch öfter mit Ihnen zusammenarbeiten, nämlich zweimal im Jahr über den Runden Tisch Wissenschaftsstadt Darmstadt und mit der Third Mission der TU, also der dritten Aufgabe neben Forschung und Lehre, nämlich dem gesellschaftlichen Auftrag. Was sind denn so Ihre persönlichen Erwartungen an Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, auch vielleicht mit dem Blick auf den runden Tisch? Wie kann man das gut vereinen? Wie sprechen Sie mit allen und wie wird alles gut?
Ich schätze den runden Tisch sehr, weil dort die Player zusammenkommen, die es in der Hand haben, gerade gemeinsam, dass wir als Wissenschaftsstadt Darmstadt uns noch mal weiterentwickeln. Und zwar nicht, weil Weiterentwicklung immer gut ist, sondern weil wir ganz konkret Lösungen angehen müssen. Wir sitzen ja heute an einem der heißen Tage hier zusammen. Das heißt, wie kann denn eine kluge Energiepolitik aussehen? Wie kann eine kluge Stadtplanung aussehen? Und was ich sehr schätze an Darmstadt ist, dass wir ja an vielen Stellen es einfach ausprobieren. Und dieses gemeinsame Ausprobieren und zu schauen, was wollen wir denn alles ausprobieren, Da ist der die Wissenschaftsstadt und der runde Tisch ein sehr guter Ort.
Vielen Dank für die knappe und tolle Rausschmeißer-Antwort und für dieses tolle Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Wir sitzen zum Glück kühl, einigermaßen kühl gerade noch. Und damit steigen wir aus dieser fantastischen Folge. Ich freue mich auf die nächsten. Ich freue mich aber auch auf, wenn diese erscheint. Und kann wie immer nur empfehlen, in der Zwischenzeit auch auf unseren anderen Kanälen vorbeizuschauen. Auf Instagram, auf LinkedIn, auf unserer Website. Und eben auch in allen anderen Folgen, die bisher schon erschienen sind und die weiterhin erscheinen werden. Wir freuen uns. Schaut bei uns gerne vorbei, hört rein und bildet euch mit uns ein bisschen weiter. Wir lernen hier auch im Podcast immer wieder und ganz viel dazu.
Auf jeden Fall.
Und wir verabschieden uns. Macht's gut.
Danke auch von mir. Bis bald. Tschüss.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schader Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Valeria Elsässer. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheich-Youssef.